Herzlich willkommen zu Katjas Podcast. Gute Ideen für unsere Zukunft und für jetzt.
Wenn wir uns nicht ganz schnell auf den Weg
wir
machen.
Wir glauben nicht, dass was
ich wir würde wissen. Ja gerne etwas ändern.
Schnelllebigkeit.
Offensichtlich mit dem Klimawandel.
Ist das eine Nachhaltigkeit?
Mein Handeln.
Das ist die Dringlichkeit.
Alle mitnehmen kann man sowieso nicht.
Und Selbstreflexion.
Man kann nicht nichts machen.
Das bringt schon was. Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Heute mit Michael Pelzel. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass wir heute das Gespräch führen. Und vorhin gab es so das Stichwort, der rennradfahrende Klimaschützer bist du. Schön, dass du mit mir im Gespräch bist heute.
Ja, ich freue mich und bedanke mich recht herzlich für deine Einladung.
Sehr gerne. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jährchen. Erzähl doch mal eben, woher kennen wir uns? Einige Jahre ist das ja schon her.
Ja, soweit ich mich erinnere, korrigiere mich gerne, aber wir kennen uns davon, dass wir beide gemeinsam eine GWÖ, eine Gemeinwohlökonomie-Bilanz erstellt haben im Rahmen einer Peer-Gruppe. Das heißt, wir haben uns ja zusammengetan mit mehreren anderen noch Mitstreiterinnen und haben uns daran gemacht, unser eigenes Unternehmen mit einer GWÖ-Bilanz zu schmücken. Und das war ein schöner Prozess.
Ja. Über ein Jahr haben wir da in der Peer Group zusammengesessen und haben uns zurechtgefunden in den Bilanzierungsschritten.
Ja, und vor allen Dingen das Schöne war, das Vertrauen, das wuchs immer mehr. Man hat sich immer mehr geöffnet. Wir haben uns immer mehr geöffnet, haben immer mehr voneinander preisgegeben. Das war, glaube ich, ein ganz schönes Erlebnis. Und ich will aber auch nicht leugnen, ich glaube, du kannst dich auch gut daran erinnern, und unser Buffet, was wir immer links und rechts dabei hatten, das war auch immer üppiger geworden. Und das war immer ein kostbarer oder ein köstlicher Schmaus von veganen, biobasierten Leckereien. Also das war immer ein Fest.
Das stimmt. Ja, auch immer eine gute Anregung dann, wo man welche Zutaten und Dinge gut herbekommen kann. Das war ein total wertvoller Nebeneffekt, weil wir ja viel voneinander auch gelernt haben, wo man einen guten grünen Telefonanbieter herbekommen kann und welche Netzwerke gerade sehr zu empfehlen waren, um eben diesen gemeinsam getragenen Nachhaltigkeitsgedanken auch gut nach vorne zu bringen. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Dreh- und Angelpunkt auch dieses Podcasts. Sag doch gerne ein paar Worte dazu. Was ist denn die Gemeinwohlökonomie und warum hast du dich damals bilanzieren lassen? Du bist doch heute nun auch Berater, also bist diesen Weg auch jetzt weitergegangen, GWÖ-Bilanzierungsprozesse eben auch zu begleiten. Fangen wir vielleicht damit an. Was meint denn Gemeinwohlökonomie?
Ja, die Gemeinwohlökonomie ist deutlich mehr als nur eine Gemeinwohlbilanz, sondern die Gemeinwohlökonomie ist tatsächlich eine weltweite Bewegung. Also wir sind Hunderte von Unternehmen, wir sind Tausende von Mitstreitern ehrenamtlich, Tausende von Mitstreiterinnen natürlich auch ehrenamtlich dabei. Wir sind ganz viele Regionalgruppen, wir sind aber auch Kommunen bilanzieren sich, wir sind Universitäten und Hochschulen, auch da gibt es viel Forschungsarbeit, die zur Gemeinwohlökonomie geleistet wird und natürlich auch bilanzierte Hochschulen und Universitäten. Ja, und was meint die Gemeinwohlökonomie? Die Gemeinwohlökonomie will nichts anderes, als tatsächlich die Wirtschaftswelt revolutionieren. Und wobei man sagen muss, revolutionieren in der Hinsicht, dass wir uns eigentlich auf das besinnen, was uns mal wichtig erschien, nämlich auf unsere Verfassungswerte und auf auch die Bedürfnisse, die die Menschen und der Planet hier eigentlich besitzen und haben und äußern, aber wo die Wirtschaft bisher, aus welchem Grund auch immer, in der letzten Vergangenheit überhaupt keine Rücksicht mehr drauf genommen hat. Und unser Ansinnen ist es halt tatsächlich, diese Bedürfnisse und diese Notwendigkeiten wieder in den Fokus des Wirtschaftens zu rücken und den Unternehmen auch ein Instrumentarium an die Hand zu geben, diese Bedürfnisse wieder besser verstehen zu können, im Unternehmen besser behandeln zu können, aber auch mit anderen, wir sprechen immer von Berührungsgruppen, mit anderen Berührungsgruppen wie den Lieferantinnen, den FinanzpartnerInnen, natürlich den Kundinnen, mit diesen Berührungsgruppen wieder in ein wertschätzendes, auf Augenhöhe basierende Beziehung zu kommen. Ja, und dann natürlich das Ganze nach vorne zu tragen und nach diesen Werten auch wieder zu leben und zu wirtschaften.
Und ein schönes Beispiel, fand ich, hat der letzte GWÖ-Impuls auch gebracht, als du Patrick Löw von Elobau in Leutkirch im Allgäu auch interviewt hast und der wirklich ein Füllhorn an ganz praktischen Ansätzen aus seinem Unternehmensbereich auch beschrieben hatte, die genau darauf einzahlen. Also klimaneutral zu sein, die sind es ja schon seit ganz vielen Jahren, also in vielerlei Hinsicht Vorreiter auch. Und in so einem Zusammenhang bist du dann auch als GWÖ-Berater tätig. Kannst du mal beschreiben, was genau machst du dann, wenn du in dieser Rolle unterwegs bist?
Ich muss tatsächlich sagen, bei diesem speziellen Unternehmen war ich sogar gar nicht als GWÖ-Berater unterwegs, sondern als GWÖ-Auditor. Vielleicht das kurz vorweg. Also wenn man eine solche Bilanz stellt, dann ist das genauso wie eine Finanzbilanz. Diese GWÖ, diese Gemeinwohlbilanz, wird ja der Finanzbilanz quasi zur Seite gestellt. Und genauso wie ein Wirtschaftsprüfer und der Steuerprüfer die Finanzbilanz natürlich nochmal bewertet und der Wirtschaftsprüfer dann im Endeffekt auch testiert, tun wir als Auditoren das auch, damit eben das auch nochmal ein besonderes Qualitätskriterium bekommt und natürlich nochmal extern überprüft wird. Und wir genau eben von irgendwelchen Anforderungen oder Greenwashing anklagen, sage ich mal, sowohl das Unternehmen als auch die Bewegung davon befreien wollen. So, das ist vielleicht so dieses Thema GWÖ auditieren. Und GWÖ beraten ist halt, die Unternehmen mit auf den Weg zu nehmen, durch dieses Handbuch zu führen. Im Endeffekt ist die Gemeinwohlökonomie ja eine Open-Source-Bewegung. Das heißt, alle unsere Dinge sind frei verfügbar und jeder kann und soll und darf sich mit diesem Anspruch dieser GWÖ-Bilanz beschäftigen. Nichtsdestotrotz bietet es sich halt dann trotzdem an, jemand als erfahrenen Begleiter mit zur Seite zu nehmen. Und das darf ich dann eben für viele Unternehmen sein. Und dann geht es halt darum, durch diesen Bilanzierungsprozess zu gehen, die Berührungsgruppen richtig verstehen zu können, die Fragestellungen, die sogenannten Berichtsfragen richtig interpretieren zu können, die Selbsteinschätzung, die jedes Unternehmen für sich selber vornehmen muss, bevor der Auditor dann eben dazukommt, diese Selbsteinschätzung angemessen durchführen zu können. Und von der ist die GWÖ-Bilanz sicherlich ein anspruchsvolles Tool, aber es bietet eben auch ganz enorme Chancen. Und diese Chancen stehen eben genau in dem Kontext dieses Bilanzierungsprozesses, dass man das eben nicht nur als eine reine Pflichtarbeit und Schreibarbeit irgendwie empfindet, sondern wirklich als einen Organisationsentwicklungsprozess. Und wenn man das eben gut gestaltet und gelingend gestaltet mit eben auch den Berührungsgruppen, mit den Mitarbeitenden und so weiter, dann kann man da wirklich einen ganz großen Hebel in seinem Unternehmen in Gang setzen und wirklich Großes bewegen und natürlich das Ganze auch in eine Kontinuität führen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei.
Was sind denn persönliche Motive deinerseits, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Und was lässt dein Herz dann in diese Richtung so schlagen, dass du sagst, das ist ein guter Hebel für dich auch persönlich, um eine Wirkung zu entfalten bei den Unternehmen und vielleicht auch bei dir selber oder auch deinem eigenen Unternehmen? Du machst ja auch jetzt nicht nur GWÖ-Beratung und Zertifizierung, sondern bist auch noch auf deiner eigenen Spielfläche unterwegs. Was lässt dein Herz da höher schlagen bei diesem Thema? Was motiviert dich?
Also als ich erstmalig Kontakt zur Gemeinwohlökonomie hier in Bremen bekommen habe, da habe ich diese Einladung zu einer Veranstaltung, habe ich mir das so angehört und habe ich gesagt, das klingt doch recht spannend. Und dann bin ich dazugekommen und habe dann eben das nochmal richtig verstanden, was die da auch vor sich haben und dass die auch wirklich eine Vision haben, nämlich die Vision wirklich das Wirtschaften zu transformieren und nicht nur einen weiteren Nachhaltigkeitsberichtsstandard irgendwie ins Leben zu rufen und dass da eben wirklich viel mehr dahinter steht und dass da wirklich auch ein richtig umfassender Ansatz dahinter steht. Und das hat mich tatsächlich fasziniert und begeistert. Ich habe mir dann das Buch von Christian Felber genommen und durchgelesen und bin einfach schwer davon begeistert und möchte gerne da eben einen Beitrag leisten. Deswegen bin ich auch ehrenamtlich dann auch mit in der Regionalgruppe Bremen aktiv. Und das Schöne daran ist, dass es nicht nur einfach ein Teil auch meines Business natürlich ist, wo ich auch gerne mein Geld mit verdiene, aber das Schöne eben daran ist auch, dass man mit Menschen zusammenarbeiten darf und mit Unternehmungen zusammenarbeiten darf, die halt den gleichen Spirit haben wie ich und die genauso wertschätzend miteinander umgehen möchten, wie ich es hoffentlich auch immer tue. Und, und das macht halt große Freude. Und das lässt tatsächlich mein Herz höher springen, wenn man immer wieder merkt, dass man erfüllter aus diesen Gesprächen herausgeht, als man jemals reingegangen ist. Hm. Und das sind auch in der Bewegung, da gibt's einen Akteurinnenkreis, Berater, da gibt's einen Akteurinnenkreis, Auditorinnen und. Und überall trifft man auf Menschen, die wirklich stimuliert sind, Gutes zu bewegen und mit viel Freude dabei sind. Ist nicht so, als wenn bei uns alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also auch da gibt's natürlich Spannungen. Aber da geht's eben darum, wie begegnen wir eigentlich diesen Spannungen? Mhm. Und wie gehen wir werteschätzend miteinander um? Und das nehme ich halt immer wieder mit Freude wahr.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das war mit einer der prägendsten Erlebnisse, die ich auch hatte, so mitzukriegen, was für einen Unterschied es macht, wenn ich einerseits mich informiere, so als interessierter, aufgeklärter Mensch, über die Massenmedien, mich über den Status quo, was unseren Planeten anbelangt, informiere und mitkriege, wie das auf mich wirkt auch. Und wie anders das ist, wenn ich zum Beispiel eine Pitch Night bei der SWB in Bremen erlebe, die dann ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle, die auf Nachhaltigkeit konkret einzahlen, prämieren. Und ich weiß noch, wie absolut beschwingt und positiv ich aus diesem Abend rausgegangen bin, weil der ganze Raum war erfüllt von innovativen Gedanken und von dem gemeinsamen Willen, etwas nach vorne bringen zu wollen. Und das ist durchaus etwas, was ich jetzt so am Anfang dieser Podcast-Serie im Kleinen auch mitkriege, in Gesprächen so wie mit dir oder im ersten mit Yamina Zaug und auch mit anderen tollen Gesprächspartnern, die in der Zukunft noch kommen, mit denen ich jetzt auch mich schon habe austauschen können. Da ist so ein Geist in der Luft, der es sehr gut möglich macht, auf eine hoffnungsvolle, inspirierte Art und Weise in die Zukunft zu blicken. Und das ist schön, wenn man diese Kraft aufnehmen kann und noch weiter verstärken kann und in den Dienst konkreter Umsetzungsschritte auch stellen kann. Und wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, womit verdienst du denn sonst dein Geld und inwieweit ist denn dein Engagement in Richtung Nachhaltigkeit so in deinem ursprünglich beruflichen Zuhause dann auch spürbar und bemerkbar?
Naja, im Ursprung komme ich aus der chemischen Industrie. Da würde man jetzt womöglich denken, naja, die ist ja weit weg von jeglichen Nachhaltigkeitsgedanken. Was aber gar nicht der Fall ist. Also die chemische Industrie war ja schon in frühen Jahren sicherlich durch schreckliche Chemieunfälle auch ganz klar von der Gesellschaft aufgefordert, sich hier zu verbessern. Und jetzt natürlich das Thema betrieblichen Umweltschutz kennengelernt. Ich habe damals auch meine Aufgabenstellung da bekommen, also in der chemischen Industrie als Betriebsleiter und war auch für den betrieblichen Umweltschutz verantwortlich. Und das waren alles Dinge, die mich sicherlich geprägt haben. Aber als ich dann tatsächlich Geschäftsführer von Energiekonsens geworden bin, der Klimaschutzagentur des Landes Bremens, da habe ich nochmal so einen richtigen Brainwash bekommen, im positiven Sinne, sicherlich im positiven Sinne. Und ich bin unendlich dankbar und das habe ich auch bei meiner Austrittsrede dann auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich diese Erfahrung mitnehmen durfte, nicht nur ins Innere hinein für ein Unternehmen wirken zu dürfen, sondern ganz im Gegenteil, nach außen wirken zu können, für etwas Gesellschaftliches einstehen zu können, für ein weltweit relevantes Thema Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und das hat mich halt so maßgeblich geprägt, dass ich halt gesagt habe, Mensch, da will ich auch meine Zukunft drauf setzen. Und deswegen bin ich halt jetzt Beratender oder Berater für diese Themen des Klimaschutzes, der Klimaneutralität, auch der Klimaanpassung. Und wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt und auch Klimaschutzstrategien entwickelt, dann muss man natürlich auch so ein bisschen das Handwerkszeug dabei haben. Das heißt, es sind auch so Themen wie nachhaltige Mobilität, wie Energiemanagement, wie Energieeinsparkonzepte. All das sind Themen, die mich, die ich unterstütze und die ich begleite und berate und auch umsetze, wenn der Kunde es denn wünscht. Und das macht halt riesige Freude, weil man überall immer für das Richtige einstehen kann und für das Gute wirken kann und Unternehmen da eben auf den Weg mitnehmen darf.
Und wenn du so ansprichst, dass das eben durchaus auch eine persönliche Reise ist, dann erinnere ich, dass du so von dieser einen Geschichte erzählt hast, unter der oder zu der Frage, wovon du selber auch so ein Stück hast Abschied nehmen können oder müssen, so im Laufe dieser persönlichen Reise, dass in der, im Zuge der Verhandlung, was Car Policy anging, also welches Auto kriege ich denn als Geschäftsführer, du dann was anderes bekommen hast. Erzähl mal die Geschichte, die fand ich cool.
Ja, ich erzähle die und ich erzähle auch noch eine andere. Also es ist tatsächlich so, ne, jeder hat ja so seine Sozialisierung erfahren und ich war jetzt mehrere Jahre halt Betriebsleiter und hatte auch Firmenfahrzeuge und dann bin ich halt Geschäftsführer von Energiekonsens geworden oder war da zumindest in diesem Einstellungsprozess und habe mir natürlich dann Gedanken gemacht, ne, wie begegnet man dann so einem Bewerbungsgespräch, ne? Ja, und welches Firmenfahrzeug werde ich denn dann kriegen, was nimmt man denn da? Das ist ja eine gemeinnützige, ist ja eine gemeinnützige GmbH, da kannst du ja jetzt ja nicht so aus den Vollen schöpfen, da muss man ja auch ein bisschen demütig sein. So. In der Gedankenwelt war ich unterwegs und habe gesagt, naja, dann ist es vielleicht ein Audi A4, das wird schon irgendwie. Ne? Dann komm ich in dieses Bewerbungsgespräch und irgendwie stellten die gar nicht die Frage und die sind auch überhaupt nicht auf die Gedanken gekommen, da irgendwie mal über dieses Thema reden zu wollen. Und da dachte ich so, ja, dann musst du das jetzt ja wohl mal ansprechen, ne? Selbstbewusst, wie ich dann so bin, frage ich also danach und dann gucken die mich alle entgeistert an auf der anderen Seite des Tisches und sagen, Herr Pelzel, Sie kriegen von uns eine Cambio-Karte und wenn Sie ein Auto brauchen, dann können Sie sich ein Auto, also leasen, ne? Carsharing betreiben. Genau. Und ich denke so, das darf nicht wahr sein. Was soll das denn? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht und ich werde euch minutiös belegen, wie ineffizient das alles sein wird. Und ich war so ein bisschen angefasst. Ne? Eben, und das ist eben das Spannende, von wegen Brainwash, ne? Eben immer aus dieser alten Denke heraus, immer aus diesem alten, verharzten Denken, als ich muss den Firmenfahrzeug haben, das muss repräsentativ sein. Furchtbar bäsere ich heute. Ich bin da viel entspannter geworden. Und vor allen Dingen, ich konnte es denen auch gar nicht belegen, weil das Ding fluppte wunderbar. Ich hatte keine Parkplatzsorgen, ich musste nicht tanken oder seltenst tanken. Ich habe immer ein Auto gebraucht, wenn ich eins haben wollte. Und von der Art war das für mich auch so eine schöne Erkenntnis, dass eben nachhaltiges Handeln und nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltige Unternehmen eben kein Rückschritt sind oder keinen Nachteil bedeuten können, sondern eigentlich viel Freude bedeuten kann. Und das war eigentlich auch eine der ganz, ganz, ganz vielen Erkenntnissen bei Energiekonsens.
Vielleicht, bevor du gleich die zweite Geschichte erzählst, Michael, ich finde das einen total wichtigen Punkt, weil eine der großen Fragen ist ja, wie kriegen wir das hin, gesamtgesellschaftlich in die Veränderung zu gehen als große Menschheitsfamilie, ohne die Erfahrung ja schon internalisiert zu haben, die notwendig wäre, um dann diese Entwicklung gut zu heißen. Also die Überlegung ist ja ein bisschen, wir kriegen durchaus mit, dass es eine Überzeugung, so als eine Art Wette auf die Zukunft, total schwer hat, dann auch wirklich zu einer Veränderung zu führen. Na, wenn man damals dir gesagt hätte, machen Sie sich mal keine Sorgen, das wird total toll, ja, dann setzt ja nicht zu diesem Zeitpunkt dann schon das Aha-Erlebnis ein, so nach dem Motto, ich glaube euch mal und jetzt bin ich gleich schon ganz happy. Sondern es ist ja durchaus erstmal in diese Erfahrung hineinzugehen und dementsprechend dann rückwirkend sagen zu können, ah, guck mal, damals habe ich so getickt, heute schmunzel ich drüber, weil ich mitbekomme, ich habe mich geöffnet für eine ganz andere Erfahrung. Das ist so ähnlich wie Yamina beim letzten Gespräch sagte, als es darum ging, inwieweit wir Menschen uns vorstellen können, auch irgendwann mal neben den Kartoffelchips abends am Sofa auch Heuschrecken zu snacken, dass sie auch sagte, es gilt einfach mal sich zu öffnen für die Erfahrung und ne, Kopf ein bisschen auszuschalten und zu sagen, komm, ich tue es jetzt einfach mal und dann aufgrund dieser Erfahrung dann in eine etwas andere Bewertung oder Sichtweise zu kommen zu dem, was man vorher vielleicht sich überhaupt nicht hat vorstellen können. Und das kommt mir bei deinem Beispiel auch nochmal sehr plastisch auch wieder hoch, dass das dann durchaus etwas ist, was wir nach dieser Durststrecke oder dieser Phase an Instabilität am Anfang erst rückblickend eigentlich wirklich positiv beurteilen können.
Ja, also das ist total, eigentlich ist es total simpel. Es gibt da so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist der eine Spruch, und der andere Spruch heißt, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und im Endeffekt geht es immer um beide Dinge. Der Mensch ist in seinem Trott, der Mensch ist in seinen Gewohnheiten, in den sogenannten, in Anführungszeichen, liebgewonnenen Gewohnheiten. Und wenn man, wie du sagst, wenn man sich selber die Chance gibt, aus diesen Gewohnheiten mal auszusteigen, man muss ja nicht komplett alles beiseite legen, aber wenn man selber sich die Chance gibt, Experimentierräume sich zu schaffen, dann erreicht man halt ganz andere Horizonte wieder. Dann erreicht man ganz andere Erfahrungswerte und kann dann von mir aus ja gerne wieder zu dem Alten zurückkehren, wenn man sagt, das war es nicht wert oder das ist es nicht. Aber oft stellt man fest, dass diese neuen Horizonte womöglich viel erfüllender sind, viel mehr Freude bereiten, viel mehr Entspanntheit bringt, was auch immer, viel mehr Lebensglück bringt. Wir sind doch alle nur auf dem Weg, das beste Lebensglück zu finden. Und dazu gehört aber eben auch, dass man sich selber den Raum gibt. Und ich wurde ein bisschen in diesen Raum reingeschubst, aber ich war sehr dankbar, dann in diesem Raum zu stehen.
Ja, sehr schön. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte, hast du
gesagt. Ja, das ist eigentlich noch hier so ein bisschen aus dem Privaten, aber das passt einfach auch wunderbar. Als ich meine Frau kennen und lieben lernen durfte, die in dem väterlichen Familienunternehmen unterwegs war und da jetzt selber Eigentümerin dieses Familienunternehmens ist, da habe ich so ein bisschen von außen, ne, mit meinen Erfahrungen drauf geguckt und mit meinem Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur, wo ich dann schon ein paar Jährchen dazu gange war und so. Und habe immer gedacht, Mensch, Schwiegervater, ihr habt doch so viele Aufträge. Ihr könnt doch wachsen. Ihr müsst doch einstellen. Da geht doch noch mehr und da könnt ihr doch mehr Umsätze machen und. Und mein Schwiegervater immer so ganz gelassen, in seiner ruhigen Art, in seiner entspannten Art, hat er gesagt, will ich gar nicht. Wieso? Ich bin doch glücklich so, wie alles ist. Ich habe mein Auskommen, ich kann meinen Mitarbeitenden die nötige Sicherheit bieten, dass sie immer auch einen Job haben, dass sie immer ausgelastet sind, dass sie was zu tun haben. Ich will gar nicht wachsen. Und ich dachte so, wie kann man diese Chance nur vergeben? Ah, ich konnte es nicht glauben. Und hinterher habe ich dann natürlich auch mehr gemerkt, auch natürlich durch das sich Raum geben von GWÖ-Gedanken, Raum geben von Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energiekonsens, begrenzte Ressourcen können kein endloses Wachstum ermöglichen. Mhm. Die begrenzten Ressourcen eines jeden Menschen, einer jeden Führungskraft ist ja genauso gegeben. Ne? Der sagt ja, wieso soll ich mich jetzt für 20 Menschen oder 30 Menschen verantwortlich fühlen, die ich jeden Tag neu mit Aufgaben versorgen muss, wenn ich doch auch mein Leben noch leben möchte, ne? Und diese Erkenntnis war dann für mich dann auch irgendwann da. Und ich sagte, Mensch, mein Schwiegervater ist ein ganz schön weiser Mensch, weil der hat das schon verinnerlicht, was mir dann erst im Nachgang dämmerte, dass man einfach mit seinen Ressourcen wertschätzend und genügsam umgehen muss, um in Summe aber trotzdem zufrieden mit dem zu sein, was man hat und auch nicht immer nach neuen Wachstumsstreben gucken muss, was dann einen sowieso womöglich eher unglücklicher als glücklicher macht.
Da würde sich dein Vater wahrscheinlich mit Maya Göbel total gut verstehen, deren Video du mir neulich geschickt hast, ne?
Ja.
Wo es ja auch so darum geht, sagte sie so ein bisschen mit Augenzwinkern, es können nur Trottel sein oder Ökonomen, die glauben, dass ein unendliches Wachstum auf Dauer möglich ist bei begrenzten Ressourcen.
Genau.
Und ich finde immer wieder spannend, so auch mit Leuten aus der Uni zu sprechen, die dann erzählen, was zum Beispiel in den Curricula der Ökonomen eigentlich drinsteht. Und diese gesamtgesellschaftliche oder gesamtplanetare Sichtweise, auch unter anderem auf dieses Wachstumsthema, ist nicht unbedingt integraler Bestandteil der Ausbildung der Ökonomen. Und wenn man Christian Felber referieren hört über die Ursprünge und die ursprüngliche Bedeutung von der Ökonomie, dann kriegt man auch nochmal wieder einen ganz anderen Blick auf dieses Thema und hat eigentlich den roten Teppich ausgerollt für alle Dinge, die in Richtung Gemeinwohlökonomie und entsprechendes Denken dann auch gehen dabei.
Ja, ja. Deswegen versuchen wir auch zum Beispiel von der Gemeinwohlökonomie ganz bewusst auch in diese Curricula reinzugehen und wirklich da auch einen Wandel herbeizuführen, damit eben diese Menschen, die just ins Studium einsteigen oder im Studium sind, die ja perspektivisch die Entscheider von morgen sind, dass die auch das richtige Rüstzeug bekommen, auch die richtigen abgewogenen Entscheidungen zu treffen und nicht nur die eine klassische Variante des Denkens vermittelt bekommen. Deswegen, und das ist auch wieder das Schöne an der Gemeinwohlökonomie, weil sie eben auch diese Anforderungen bedient und auch sich da Menschen gefunden haben, die sagen, genau das ist wichtig, wir müssen die Universitäten und die Hochschulen erreichen, um da eben auch die Dinge zu bewegen.
Mhm. Dieses Thema hatten wir sehr stark schon so vor 20, 25 Jahren, als ich so eingestiegen bin im Bereich Unternehmensberatung. Da haben wir es teilweise auch mit Ökonomen zu tun gehabt. Und es war total spannend mit anzuschauen, welche Art Veränderungsmodelle liegen eigentlich der Betriebswirtschaftslehre zugrunde. Und damals war sehr klar die Antwort, dass es mechanistische und sehr trivial aufgebaute Veränderungsmodelle sind. Und dass Veränderungsmodelle, die eher aus der Synergetik kommen, also aus der Lehre des Zusammenwirkens und sich sehr viel mehr an organischen Modellen, soziologischen, naturwissenschaftlichen Modellen orientieren, ein viel besseres Gerüst liefern können dafür, wenn man sich anregen lassen möchte, um wirklich nachhaltige Entwicklung in Organisationen auch zu unterstützen und auf den Weg zu bekommen. Auf den Weg machst du dich ganz häufig auch rennradmäßig. Und ich weiß noch, einige Male haben wir uns getroffen in unserer Peer Group und nicht selten bist du dann in voller Fahrradmontur gekommen. Dein zweiter Satz war nach Hallo Katja, wo habt ihr eine Dusche? Und dann hast du dich dann erstmal dort umgezogen und wir haben dann angefangen zu arbeiten miteinander. Wenn wir dich hier auch mit begrüßt haben unter der Überschrift der rennradfahrende Klimaschützer, da habe ich gehört, dass du ein Trikot der besonderen Art haben sollst. Ich habe das bisher noch nie gesehen, aber was hat es denn damit auf sich, Michael?
Ja, ich habe, für mich schlagen zwei Herzen oder zwei Themen liegen mir am Herzen so rum. Das eine ist halt tatsächlich, ich bin ein sehr sportiver Mensch und ich spiele Unterwasser-Rugby, eine total abgestückt.
Das wusste ich auch noch gar nicht.
Eine absolut das krasse geht? Sportart, ja, die macht aber mordsmäßig Gaudi, eine total klasse Familie, Vereinssport und Mannschaftssport. Und das andere ist, ich bin halt Triathlet, was eher so die Einzeldisziplin ist und der Einzelkämpfer ist. Und und ich habe mir überlegt, wie kann ich das eigentlich mal sinnvoll kombinieren, irgendwie den Sport auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Themen, die mir am Herzen liegen. Und der Gedanke dann dazu, das wirklich mal in die Tat umzusetzen, kam über Boris Herrmann. Boris Herrmann ist, wer ihn jetzt nicht kennen mag, das ist ein Weltumsegler, der mit so Hightech-Segeljachten da durch die Weltmeere ballert, sage ich mal. Also wirklich das sind ja Wettkämpfe. Und aber unter anderem hat er eben auch zum Beispiel Greta Thunberg nach New York gebracht, die ja den Flug meiden wollte. Und dann hat sie sich eben in dieses Segelboot gesetzt.
Total spartanisch ausgerüstet.
Total spartanisch ausgerüstet.
Nur ein sanitärer Eimer als
genau.
Wahnsinn.
So, und er hat sie eben darüber gebracht und ich habe dieses Segelboot dann vor Augen gehabt und Boris Herrmann hat eben auch einen Preis bekommen von Baum e.V. Baum e.V. ist ein internationales Netzwerk für nachhaltig agierende Unternehmen. Und ich bin da auch im Gesamtvorstand ehrenamtlich mit tätig. Und da hat er diesen Preis bekommen, den Internationalen Umweltpreis von Baum e.V. Und als er dann seine Dankensrede noch gehalten hat und auch die Laudatio, sah man eben im Hintergrund nochmal dieses Segelschiff. Und auf diesem Segelschiff war so ein riesiges Logo von den SDGs, den Sustainability Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der UN, der Vereinten Nationen, wo sich also 194 Nationen zu bekennen. Und da stand dann noch der Spruch drüber, a race we must win, climate action now. Boah, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur davon berichte. Ne? Cool, und dann habe ich dieses Logo gehabt und ich denke so, verdammte Axt, Mensch, du bist doch Triathlet, du machst doch auch Rennen. Und dann bin ich nachdem die Veranstaltung beendet war, bin ich einfach zu ihm hingegangen und gesagt, ich möchte gerne dieses Logo haben. Und ich möchte gerne für dieses Logo demnächst Rennen bestreiten. Und er hat mir das natürlich selbstverständlich zur Verfügung gegeben. Und jetzt werde ich die nächsten Triathlon-Veranstaltungen, also da gibt's eine Ironman-Veranstaltung in Dresden, südlich von Berlin. Ich werde auf Norderney antreten. Ich werde sicherlich in Bremen auch wieder antreten, meine Heimatstadt. Und da werde ich halt eine Rennsuit, so nennt man das, tragen, wo dieses Logo drauf prangt, sowohl auf der Brust als auch auf dem Rücken. Und noch zusätzliche andere Logos von, zum Beispiel von der Kampagne von Baum e.V., Wirtschaft pro Klima oder von der hiesigen Klimaschutzagentur, der ich natürlich immer noch intensivst verbunden bin von Energiekonsens. Und von der Gemeinwohl wird natürlich, Gemeinwohlökonomie wird natürlich auch ein Logo drauf sein. Und ich glaube, das macht mich nochmal 3 Stundenkilometer schneller in jeder Disziplin.
Bestimmt.
Wenn ich eben dafür eintreten darf und natürlich dann auch Tausende und Abertausende von Menschen an der Strecke dann eben für dieses Thema Klimaschutz nochmal sensibilisieren darf. Das macht mir riesige Freude und ich bin schon ganz heiß drauf.
Ja, genau. Und das ist etwas, finde ich, was ein wunderschönes Beispiel ist jetzt auch so zur Abrundung unseres Gesprächs, weil darin ist dann materialisiert, wie stark du als Person wirklich brennst für diese Themen auch. Und die Beispiele, die du auch genannt hast, als viele gute Beispiele, wie das dann eben auch in die Umsetzung gegeben werden kann, entsprechend der beruflichen Rolle, die man vielleicht einnimmt und auch privat. Aber bevor wir auf Wiedersehen winken, Michael, gibt's noch irgendwie etwas, wo du sagst, wenn wir hier schon mal so bei einem nachhaltigkeitsorientierten Podcast sind, gibt es irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Dinge, die du vielleicht selber seit neuestem für dich entdeckt hast oder die du gerne in die Welt hinausbringen möchtest, so nach dem Motto, das kann eine super Anregung sein für Menschen, denen es ebenso am Herzen liegt, dass wir in eine möglichst nachhaltige Zukunft gehen miteinander?
Also das, was ich allen gerne ans Herz legen möchte, ist Nachhaltigkeit zu praktizieren. Und zwar jeder da, wo er am ehesten einen Anknüpfungspunkt sieht. Bei dem einen mag das irgendwie das Müllsammeln sein, das Mülltrennen sein, was ja eigentlich schon ein bisschen selbstverständlich ist, aber Müllsammeln in öffentlichen Räumen ist zum Beispiel immer wieder eine spannende Sache, was manche Menschen gerne tun. Ob das die vegane Ernährung ist oder die vegetarische Ernährung ist, ob das die energetische Sanierung ist, egal welches Thema, bitte fangt an. Und bleibt aber auch nicht stehen. Und fangt nicht an, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Ne? Ich sammle jetzt Müll und habe von mir aus auch Ökostrom, aber dafür darf ich auch 3-mal im Jahr nach Honolulu fliegen oder was weiß ich. Dann geht die ganze Sache leider nicht aus. Das sind so viele Rebound-Effekte, mit denen wir immer noch zu kämpfen haben. Das heißt, geht euren Weg Richtung Nachhaltigkeit im Sinne dieses wunderschönen Planetens, dieser wunderschöne Planet, der ist uns nur in diesem Universum einmal geschenkt worden und wir sollten alles daran tun, dass er in dieser Wunderschönheit auch erhalten bleibt. Und aber auch für die Menschen, für die Tiere, für alle, die hier leben, guckt nicht auf den Mars oder sonstiges, alles totaler Humbug in meinen Augen, wenn man sieht, wie schön unser Planet sein kann und wie wichtig es ist, diesen zu erhalten und nicht nach irgendwelchen anderen Planeten Ausschau zu halten. Geht euren Weg. Und bleib nicht stehen.
In dem Sinne, lieber Michael, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht und war voller Inspiration, wie ich finde. Herzlichen Dank.
Ja, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Ich wünsche dir für deine weiteren Podcasts viel Erfolg. Ich werde sie sicherlich alle nachhören. Allen anderen wünsche ich viel Freude bei Nachhaltigkeit. Glaub mir eins, wenn ihr ein bisschen damit angefangen habt und für das Gute da einstehen könnt und das erkennen könnt, dann werdet ihr auch mit Freude weitergehen.
In dem Sinne.
Bis dann.
Alles Gute und bis bald, Michael.
Tschüss.
Das war Katjas Podcast. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft.